Wir sind der 1000 Fragen Podcast.
Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Corbin Jan.
Und mein Name ist Leo, hallo.
Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten.
Aktuell sind wir bei...
Hohoho, hunderte Fragen, frohe Weihnachten.
Viel Spaß mit der Folge. So, dann lass uns mal schnell machen, Leo, denn ich habe jetzt nicht mehr lange Wochenende und ich möchte noch ein paar Partien Age of Empires 4 spielen,
bevor... deshalb hättest du so.
Ja, okay. Ich habe dann heute Nachmittag auch noch einen privaten Termin sozusagen und dann noch ein bisschen Age of Empires und dann ist das Wochenende auch schon wieder vorbei.
Okay.
Ich habe mich ja jetzt bei Age of Empires auf Russ spezialisiert, also sozusagen Russland, die Vorgänger davon. Nicht ganz leicht zu spielen, muss ich sagen.
Aha.
Aber doch eine sehr...
Was machen die denn aus?
Ne, die machen aus... Also, pass auf. Man kriegt Bonusressourcen dafür, dass man jagen geht. Also dass, dafür, dass man das Wild, das auf der Karte rumläuft, möglichst bald im Spiel erledigt. Da kriegt man dahingehend Bonus, dass deine Dorfbewohner schneller arbeiten.
Ei.
Die haben richtig geile Holztürme, die sind vor allem am Anfang des Spiels recht schwierig zu besiegen und sind etwas stärker auch als klassische Türme. Die sind bloß
machst dann du dann Tower Rushs?
Das könnte man zum Beispiel machen. Also das ist eine vielfältige Zivilisation, die man auch vielfältig einsetzen kann. Ich liebe ja so Tower Rush, finde ich total, weil es natürlich das absolut nervigste ist, was dir passieren kann auf der anderen Seite. Wenn du gerade im Early Game noch plötzlich steht da so ein Turm und beschießt deine Holzfäller. Gibt nichts Ärgerlicheres als das.
Ja.
Und was die, was Russen noch ausmacht, ist, die können schon relativ früh im Spiel starke Reiter, also starke Ritter produzieren. Und damit kannst du natürlich auch gerade früh schon rushen und so.
Ja.
Das kann man machen, aber sie haben auch später im Spiel noch ihre starken Seiten, also durchaus.
Okay, aber das Midgame ist dann vielleicht nicht so stark, oder? Es kann ja nicht sein, dass die überall stark sind.
Doch, die sind überall stark.
Die beste Zivilisation.
Nein, die beste Zivilisation gelten andere. Das Problem, glaube ich, bei Russ ist, dass die tatsächlich mit am schwierigsten zu spielen sind, würde ich jetzt behaupten, weil man muss am meisten im Auge behalten.
Okay.
Du musst ja die ganze Zeit deine Speer auch auf die Jagd schicken und so. Und das lenkt natürlich ab von anderen wichtigen Aufgaben wie der Koordination deiner Dorfbewohner, Koordination von Angriffen und so. Also du musst
das klingt wirklich spannend. Weil ich habe Age of Empires so im Kopf, warum sollen die denn so schwer zu spielen sein im Vergleich zu anderen?
Der Unterschied bei Age of Empires 4 ist ja jetzt, es gibt nur noch 7 Zivilisationen und die sind sehr unterschiedlich.
Ja, das habe ich schon gehört, ja.
Die haben sehr unterschiedliche Fortschrittszweige, die haben auch unterschiedliche Einheiten und du kannst vor allem auch noch, du hast noch mehr Varietät innerhalb der Zivilisation, weil du hast ja 4 Epochen, in die du aufsteigen kannst, also 3, in die du aufsteigen kannst und eine Anfangsepoche. Und dafür musst du jeweils ein Wahrzeichen bauen. Und du hast immer die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Wahrzeichen, die dir dann auch wiederum unterschiedlich nützen. Also du hast oft zum Beispiel die Auswahl zwischen einem militärischen Wahrzeichen, das dann so wie eine Burg fungiert, also sehr krass defensiv ist, oder kannst du auch als Angriffsburg spielen. Oder du hast zum Beispiel ein Handelswahrzeichen, mit dem du das so ähnlich ist wie einen Marktplatz, aber mit dem du halt einen besseren Deal hast.
Ja, verstehe. Da geht es dann mehr auf die Economy.
Genau, geht es mehr auf die Economy. Das ist einfach ein geiles Spiel. Also ich liebe das wirklich. Also es ist das einzige, sag ich mal, kompetitive Spiel, das kostet leider noch sehr viel Geld. Aber ich dachte mir da wirklich, dass wahrscheinlich Age of Empires 2 von mir das meistgespielte Computerspiel ist, seit ich 20 bin.
Ja, das klingt ja schon spannend. Wie ist das denn? Aber es ist schon noch so, dass zum Beispiel die Bevölkerung, also die normalen Arbeiter, wenn du die zum Beispiel zum Haus bauen schickst, dass sie dann auf den Boden klopfen und ganz normal das Haus bauen, oder?
Ja, es sieht mittlerweile ein bisschen schöner aus.
Ja, schon, weil es gibt ja zum Beispiel bei StarCraft oder auch Warcraft unterschiedliche Formen des Bauens, was schon so spannend ist. Also du hast eine Rasse, die Untoten, da geht ein Arbeiter hin, macht einen Zauber und das Haus baut sich von selbst. Dann gibt es die Möglichkeit, du hast den Arbeiter bei den Nachtelfen, Der geht in den Boden und wird ein Baum, was ein Haus ist. Aber dann ist der Arbeiter weg. Ja. Dann hast du bei den Menschen ganz normal, du hast einen Arbeiter, schickst ihn irgendwo hin, der klopft aufs
Age auf of Empires Boden. Style.
Genau, und macht danach wieder Holz abbauen oder so.
Ja, aber und dafür gibt es nur drei. Also, achso, nee, es gibt vier Zivilisationen bei Warcraft.
Vier, ja genau. Und dann gibt es noch die Orks, wo quasi ein Arbeiter in so einen Bau reingeht, das Haus baut und derweil, wo er baut, nicht ansprechbar ist quasi und dann aber wieder da ist. Also vier verschiedene Arten des Bauens, was ich super spannend und cool finde irgendwie, weil sich da schon die Rassen so sehr unterscheiden in so einer ganz kleinen Sache einfach.
Das ist natürlich aber echt die große Frage, ja, wie groß will man die Unterschiede haben, ne?
Ja, ja, klar,
natürlich. Weil dann bist du natürlich, wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, bist du natürlich sehr eingeschränkt darin, irgendwie was anderes zu nehmen.
Ja.
Und zum Beispiel, ich seh ja auch, wenn ich 2 gegen 2 spiele, sehe ich ja auch, was mein Partner dann irgendwie hat. Und wenn der auch Russ hätte, wäre das jetzt nicht unbedingt ideal, wenn wir beide die das haben, weil wir müssen, es ist möglichst gut, wenn du Russ spielst, mit deinen Speeren alles wild auf der Karte zu erlegen selbst, um möglichst viele Punkte dafür zu kriegen. Wenn das jemand anderes auch macht, ist das schlecht. Das heißt, da habe ich mir dann auch schon überlegt, naja, jetzt könnte ich ja auch noch irgendwie mal England nehmen oder so. Aber ich weiß ja auch mit England grundsätzlich, wie das Spiel funktioniert. So. Da bin ich halt nicht so gut in den Spezialfähigkeiten drin und wie man das genau spielen muss, damit das perfekt läuft. Aber es ist dann vielleicht immer noch die bessere Alternative. Also, da frage ich mich halt, inwiefern ist man dann halt nicht dann, wenn die Völker zu unterschiedlich sind, ist man dann nicht so ein bisschen auch eingeschränkt?
Ja, ja, komplett, auf jeden Fall. Also, das ist schon so, bei Warcraft oder auch bei Starcraft, wenn du eine Rasse spielst, dann spielst du meistens die anderen nicht.
Ja.
Aber das klingt ja trotzdem ganz geil. Also,
es ist auch
geil. Ich habe jetzt schon Steam aufgemacht.
Es gibt jetzt auch im neuen Teil, gibt es jetzt auch die Möglichkeiten, was ich auch schön finde, du hast ja auch jetzt so Mauern, die du auch bemannen kannst mit Bogenschützen. Ja,
da bin ich mir noch nicht sicher, aber das finde ich schon crazy.
Ja, aber das ist. Das ist aber wirklich trotzdem ein schönes Feature und das ist. Es wurde viel besser gemacht. Ne? Es wurde viel besser gemacht auch.
60 Euro. Das ist schon.
Aber was, guck mal, du, Leo, ja. 60 Euro gibst du doch an einem normalen Tag für den Kauf von einem Ed Hardy-T-Shirt aus.
Ja, schon. Gebe ich beim Bummeln für Eis aus.
Ja, für 2 Kugeln Eis aus in München. Ja, das ist so ungefähr, was das kostet. 30 Euro pro Kugel.
Ah, Mann, ja, ey. Ah, das klingt schon geil. Ich hätte auch Bock, mit dir zum Beispiel mal ein 2 gegen 2 zu machen gegen irgendwen. Und währenddessen zeichnen wir einen Podcast auf. Das wird bestimmt super geil zum Zuhören.
Ja, warum dann? Ich habe vorhin eine Frage gelesen, damit kommen wir jetzt auch in den Frageteil so ein bisschen. Ich habe es jetzt leider nicht mehr aufgerufen, aber da war die Frage, lohnt sich eigentlich noch Twitch oder ist der Zug abgefahren? Also damit war, glaube ich, gemeint, lohnt sich das jetzt noch anzufangen damit?
Ja.
Und das finde ich eine total interessante Frage, weil es gibt ja, man muss ja sagen, bei Twitch, ich bin ja da so oldschool, dass ich mir die Sachen, die ich bei, die Twitch, die ich mir anschaue, sind eigentlich YouTube-Videos. Ich schaue Twitch eigentlich nur auf YouTube.
Ah, okay, verstehe, ja.
Und frag mich dann immer, auch wenn ich das cool finde und mir gerne auch so ein Let's Play anschaue und so und auch gerne irgendwie kompetitive Sachen mal angucke, frage ich mich immer, wer hat denn Zeit, sich das alles in Gänze anzugucken? Wer sind die Leute, die das anschauen? Und es gibt ja nun auch wirklich schon viele Streamer, also nicht nur in Deutschland, sondern international.
Ja. Aber allein
in Deutschland gibt es schon irgendwann viele. Ist doch auch das ein Punkt erreicht, da gibt es nicht mehr Leute, die das angucken können.
Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht. Es gibt irgendwann, hast du doch quasi einen Peak erreicht, wo du sagen kannst, okay, du kannst nicht mehr Zuschauer quasi erreichen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir das so anschaue, jetzt gerade auf Twitch, wie so die Verteilung der Zuschauerzahlen ist, da hat sich nicht so viel getan, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel League of Legends hat immer noch 100.000, das hatte es vor 3-4 Jahren. Gut, okay, zur Hochzeit auch.
Ja.
Also wenn mal irgendwas war, jetzt hat es vielleicht diese 100.000 standardmäßig. Aber was anscheinend vor allem den großen Teil der neuen Twitch-Nutzer ausmacht, sind wahrscheinlich diese Just-Chatting-Formate. Weil da sehe ich, 250.000 Leute schauen sich also nur Unterhaltungen an, wo Leute quasi labern.
Ja.
Und ansonsten.
Also Podcasts.
FIFA. Ja, ja, FIFA.
Gut, und das glaube ich, ja, da muss ich sagen, ganz kurz will ich reinraschen. Ich glaube zum Beispiel über Podcasts sind wir noch nicht ganz an dem Peak, weil das hat natürlich den Vorteil, Podcasts haben natürlich den Vorteil, dass du eigentlich nicht anschauen musst, sondern du kannst auch nur zuhören. Ja. Du kannst noch nebenher was anderes machen. Das werden bestimmt auch viele Twitch-User machen.
Mhm. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und viele haben wahrscheinlich mehrere Streams offen oder so, gucken den einen, hören beim anderen zu. Ja. Ey, ich finde es aber auf jeden Fall lustig, dass mir immer noch dieselben Leute quasi vorgeschlagen werden, sehe ich gerade, die ich auch vor 10 Jahren quasi geguckt habe, die alles früher StarCraft-Profis waren, die jetzt aber anscheinend alle Age of Empires 4 spielen.
Ach wirklich? Das
ist spannend,
ja. Okay, mir wird hier gar nichts vorgeschlagen.
Und also ich habe
hier nur Gronkh vorgeschlagen, weil ich wahrscheinlich das Programm, also die Seite mich nicht kennt und denke, das ist wahrscheinlich dann so für die meisten Leute interessant.
Und es ist auch recht spannend hier bei Age of Empires, sorry, wenn ich da nochmal drauf gehe, aber die,
meine ich damit. Also ich sage nee, aber meine ja.
wenn ich mir diese Top irgendwas 100 oder wie die Top 100 Spieler quasi anschaue, genau, dann sind da wahnsinnig viele alte StarCraft 2 Profis. Echt? Also ich sehe hier Vortix, ich sehe seinen Bruder, wo war er? Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Das ist ja peinlich. Naja, aber ansonsten eben hier Demaslim, Hasu Ops, die sind zwar jetzt nicht mehr da, aber die streamen. Naja, egal. Auf jeden Fall finde ich das irgendwie lustig, wie die sich quasi, wie die niemals aufhören zu spielen.
Ich finde es aber auch so interessant, dass im Endeffekt, das finde ich aber auch fast ein bisschen ärgerlich schon auch irgendwie, dass die beliebtesten Spiele irgendwie, da kommt auch nicht mehr so wirklich was Neues, so hat man das Gefühl. Die beliebtesten Sachen sind Fortnite, Grand Theft Auto 5, Minecraft, Valorant, gut, das ist jetzt, glaube ich, recht neu.
Ja.
Und League of Legends.
Ja.
So das, oder denke ich mir so, ja, aber kam denn da nicht mal was Neues raus in den letzten Jahren?
Naja, Fortnite ist relativ neu.
Relativ neu, das stimmt.
Also im Vergleich jetzt zu, 2017, das ist eigentlich noch ziemlich fresh im Vergleich zu League of Legends, was jetzt 10 Jahre alt ist oder so.
Ja, ja.
Genau, und Minecraft ist auch schon, ja gut, Minecraft ist alt, Valorant ist neu. Ja, aber ja, ich glaube, man sollte jetzt nicht unbedingt denken, ich werde jetzt der größte Fortnite-Streamer oder League of Legends-Streamer. Ja. Aber wenn man sich irgendwie so sein Nischending sucht, irgendwie vielleicht ein Spiel, was nicht so viele Leute spielen, und da dann erstmal groß wird, ich glaube, so sollte man anfangen. Verstehst du?
Also, ja, willst du damit sagen, dass neben dem großen Twin Peaks Podcast-Projekt, das jetzt als nächstes vom 1000 Fragen Podcast ausgeht, auch das große Age of Empires 4 Streaming? Oder wir können ja nochmal zurückgehen zu
Age of Empires 2. Ich glaube, Age of Empires 4 ist noch zu groß. Und,
Age of Empires 2.
Das finde ich traurig.
Das ist hängen geblieben, okay.
Ja. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also meinst du, es ist noch nicht ausgeschlossen, wenn man jetzt noch eine Nische... Weil mir wird hier auch angezeigt, ich finde es ganz interessant, mir wird auch angezeigt zum Beispiel, wenn ich mal ein bisschen runterscroll, ja, empfohlene Grand Theft Auto Kanäle zum Beispiel.
Ja.
Und da ist einer, da sind Leute dabei, gut, die haben jetzt irgendwie 200 Zuschauer oder 150 Zuschauer.
Das finde ich aber eigentlich, das ist ja jetzt nicht das Allerschlimmste.
Nee. Ja? Nee, das stimmt. Aber dass mir auf der Startseite von Twitch Leute angezeigt werden, die nicht
die größten Leute sind, ja.
Eine Million Zuschauer, aber wahrscheinlich ist das auch total illusorisch, ne? Wahrscheinlich ist das, also das meiste, was ich hier sehe, so ist eher so 1500, 3500, 5000, gut, hier einer 5900, das ist ein Maxim. Sollte man wahrscheinlich kennen, kenne ich jetzt nicht, kann ich nicht. Aber selbst Gronkh hat gerade nur 2150 Zuschauer.
Also das ist wahrscheinlich gerade nicht live ist, oder?
Doch, da steht Live-Kanäle, die dir gefallen können.
Huh. Ja, tatsächlich. Oder? Das gibt's doch nicht. Das muss doch eine Wiederholung sein.
Ja, vielleicht ist das auch wahrscheinlich ist das auch eine Wiederholung. Wobei, wenn man sich das natürlich in echte Menschen umrechnet, ne, wenn man jetzt jemanden, wenn man sich überlegt, jemand, der auftritt im Olympiastadion oder so. Da passen mehr Leute rein, aber der in der normal großen Halle irgendwo
auftritt. Ich weiß schon, was du meinst. 2000 ist eine große Zahl.
Viel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber wie du auch gesagt hast, es gibt zu viele Kanäle, dass sich das wahrscheinlich mittlerweile alles so aufsplittet.
Ja.
Und
es ist halt auch wahnsinnig lange. Also was mich manchmal ein bisschen auch so stört, ist halt auch irgendwie so, ich habe das Gefühl, da wird auch wahnsinnig viel vorher, also wenn ich das mir auf YouTube manchmal nochmal anschaue, es wird halt wahnsinnig viel vorher auch nochmal geredet. Und dann ist so ein Video dann eh schon so 2 Stunden lang. Und dann denke ich mir so, und Leute haben halt keine Geduld mehr, sich einen Film anzugucken, aber das, aber so die Länge von Videos können sie sich noch anschauen. So.
Ja, es ist echt eine ganz witzige Entdeckung, die du da gerade gemacht hast. Das war mir nämlich auch nicht so klar. Also beziehungsweise man hört das ja immer, die Aufmerksamkeitsspanne. Aber so manche Streams gehen irgendwie stundenlang und die Leute bleiben dran. Das stimmt. Ja, vielleicht aber, weil man da auch eben gut nebenbei mal einpennen kann.
Ja, glaubst du das? Ich glaube schon, dass so Streams oft auch
nach Pen-Ability
Das kann ja sein. Es gibt ja ganz viel solcher Sachen. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Wikipedia-Podcast, von dem ich neulich gehört habe. Da liest eine Frau mit einer schönen Stimme einfach nur Wikipedia-Artikel vor. Das ist so.
Schön.
Das ist das Konzept. Und dazu kann man einschlafen. So, das ist so die Idee davon. Und das kann natürlich sein, dass viele Leute auch sagen, oder dass das dann vielleicht dann auch der Third Screen ist oder so.
Mhm. Ja. Ja.
Dass auf dem Hauptbildschirm läuft irgendwie Goodfellas. Oder
auf dem Handy lernt man Duolingo, Spanisch.
Genau. Und auf dem Tablet läuft dann noch so der Gronkh-Stream.
Genau. Oder der Wikipedia-Podcast.
Nee, der läuft sowieso permanent.
Ah, okay.
Im Hintergrund.
Geil.
Ja, wir leben in schönen Zeiten. Wir leben in
geilen Zeiten. Alter, aber warte mal, wo habe ich das denn gelesen? Vielleicht sogar auf Wikipedia. Dass Elvis, der Sänger, anscheinend so ein großer Fernseh-Junkie war, dass er irgendwie in den 60ern oder so 4 Fernseher hatte, die gleichzeitig alle 4 damaligen Programme abgespielt haben.
Also ja, deswegen wollte er ja wahrscheinlich auch so unbedingt Filmstar werden.
Ja. Also das anscheinend ist auch, also ist es auch wirklich so, dass wenn ihm ein Programm nicht gefallen hat oder etwas, was im Programm gesagt wurde oder so, dass er mit seinem Revolver auf den Fernseher dann geschossen hat. Und es gibt bei den Simpsons nämlich eine Anspielung, die ich erst dann gecheckt habe, nachdem mir das erzählt wurde, wo in einem Itchy und Scratchy-Cartoon so eine Elvis-artige Figur irgendwie sagt, ach, die Sendung finde ich doof, und dann in seinem Fernsehsessel auf den Bildschirm schießt.
Ah ja.
Und das habe ich nie gecheckt, aber jetzt hat das natürlich alles Sinn gemacht. Also, Elvis.
Aber geil, ich frage mich auch, wahrscheinlich, das sind solche Sachen, die Simpsons-Macher in die Sendung eingebaut haben, so diese Anspielungen, die ganz viele Leute wahrscheinlich nicht verstehen werden.
Ja,
und trotzdem hat man gesagt, okay, den Gag machen wir.
So. Ja, genau.
Weil es funktioniert auch ohne den Kontext.
Genau.
Also wie geil ist das? Das ist ja eigentlich die beste Form von Comedy, die mit und ohne Kontext funktioniert. Und also wenn man den Hintergrund kennt, dann es noch besser macht, aber es trotzdem zu verstehen ist.
Auf jeden Fall, definitiv. Ja, das ist der große Pluspunkt von den Simpsons.
Das ist wahrscheinlich das Simpsons 101, was ich eigentlich gesagt habe.
Also ich glaube schon.
Die Zusammenfassung für den Erfolg dieser Sendung.
Ja, auf jeden Fall, weil es ja auch so ist. Also weil ein Kind eben über den Slapstick lachen kann, während ein Erwachsener vielleicht den Hintergrund davon und genau die Anspielung halt erkennt und deshalb cool findet oder so.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir trotzdem die erste Frage, finde ich, schon mal beantwortet. Wie steht es eigentlich? Lohnt sich Twitch noch? Ist abgehakt? Leo, hast du eine Frage?
Ich habe ganz tolle Fragen. Ich war mal wieder auf gute Frage. Und ich habe wirklich eine so tolle Frage gefunden, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Und wo ich habe ein bisschen reingeguckt in die Antworten. Wir werden nicht dümmer quasi rausgehen aus dieser Frage. Und zwar lautet die, wie schlimm ist es in Deutschland im Gefängnis?
Die, glaub's mir oder glaub's mir nicht, die Frage hatte ich auch schon kürzlich rausgesucht.
Ja, und das ist, glaube ich, eine Trendfrage aktuell. Und mit nur 9 Antworten, also da hatten wir ja schon bessere Trendfragen, ich sag's mal so.
Und so witzigerweise, ganz komischerweise wurde noch keine unserer Fragen auch hoch in diesen Slider gehoben.
Ja, es ist
ganz alles großer Zufall.
Ganz abgekartetes Spiel alles. Wir werden da unten gehalten von irgendwelchen
Mächten. Es ist auch so.
Naja, auf jeden Fall. Ich lese mal die Frage vor. Es wird jetzt wahrscheinlich viel gelesen, weil hier wirklich sehr viele, also auch Antworten sehr ausführlich und aber mit einer Erkenntnis quasi sind. Also, Hallo, ich, männlich 35, hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich muss bald eine 2-jährige Haftstrafe antreten. Warte noch auf mein Haftantrittsdatum. Eins vorweg, ich bin kein Gewaltverbrecher. Ja, ich habe
Mist gebaut. Ich bin ein ganz normaler Sexualverbrecher.
Nein, das steht hier. Mörder, Vergewaltiger, Schläger bin ich nicht. Ja, ich habe Mist gebaut und die Strafe verdient und will dafür gerade stehen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Trotzdem habe ich große Angst vorm Knast, habe gar keine Erfahrungen und frage mich, wie schlimm wird es werden in Haft? Und wenn ja, was wird das Schlimmste sein? Ich will einfach vorbereitet sein. Und bitte keine Schauergeschichten und Legenden über Seife fallen lassen oder dass man bei Haftantritt nackt ausgezogen wird, die einem in den Hintern gucken. Ich brauche keine Fantasien, sondern echte Fakten. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Trotzdem danke für die Antwort. Ich bin kein schlechter Mensch. Habe nur ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Und das finde ich eine echt spannende Frage, weil wir haben, Corbin, bei dir wird es ähnlich sein, nur Filmwissen. Film- und Serienwissen. Und für uns ist jeder Knast quasi eigentlich ein Hochsicherheitsgefängnis irgendwo in Midwest-USA.
Die Zellen sind auf jeden Fall immer so gebaut, dass man sich so gegenseitig beobachtet, dass man immer gegenüberliegend auch so die anderen Leute in der Zelle sieht.
Gitter und...
durch die Gittersterbe, richtig.
Genau. Und ich weiß auch, wie man sich schützt. Also da kommen zwei Typen rein und wenn man dann in den Knast geht und man weiß, okay, der Knast wird beherrscht von der einen Gang, dann kriegst du da so ganz viel Telefonbücher quasi als schusssichere Weste umgetaped. Ist wirklich so. By the Wire wird das so gemacht. Da muss der eine in den Knast und der ist super unbeliebt und kriegt dann eben so ganz viel Papier um den Körper gewickelt, damit er nicht abgestochen werden kann.
Von wem kriegt der so ganz so viel Papier um
den Körper? Naja, von den zwei Leuten, die sein Gangboss da irgendwie eingeschleust hat in den Knast.
Okay, und die wissen, gleich am ersten Tag wird der vermutlich abgestochen, deswegen machen wir den mit Telefonbüchern voll.
Ja, genau, ja. Und genauso kommt es dann auch. Aber er ist halt schon vorbereitet und ersticht dann quasi den Typen, der ihn erstechen sollte.
Ja. Und muss dann gleich viel länger ins Gefängnis, weil er schon...
Nein, das ist doch alles ausgecheckt und so. Und
ach so, okay, gut, alles klar. Vielleicht muss ich mir einfach anschauen. Apropos, The Wire hat jetzt damit leider gar nichts zu tun, aber wir machen einen kleinen Exkurs. Ich komme auch wieder zurück. Ich habe schon noch Gedanken zum Gefängnis. Ich schaue aktuell eine Sendung, die gemacht ist, meines Wissens nach, von dem Produzenten von The Wire, und zwar The Deuce.
Ah, schön,
mit toll, James mega.
Franco.
In der Doppelbesetzung, ja. In der Doppelrolle als sein Zwillingsbruder auch noch. Es geht um Prostitution in den 70er Jahren.
In New York.
Es ist genau die Art von Sendung, die du toll findest, habe ich mir dabei gedacht.
Ja,
es ist. Weil wir letzte Woche, glaube ich, noch vorletzte Woche darüber gesprochen haben, dass ich eigentlich 70er Jahre Kriminalsendungen, so Drogensendungen und Prostitutionssendungen satt habe. Das finde ich aber sehr gut. Macht auf jeden Fall Spaß zum Schauen. Ich finde auch James Franco ist da wahnsinnig toll. Auch Maggie Gyllenhaal ist, glaube ich, die Schwester von Jake Gyllenhaal ist auch, oder Gyllenhaal, ich bin mir nicht sicher. Auch sehr toll. Und ja, klasse Sendung. Da wird auch jemand abgestochen. Dadurch kam ich jetzt gerade drauf. Wolltest du bloß kurz einwerfen, weil ich wusste, dass du ja ein The Wire-Fan bist. Und eine kleine Schauempfehlung abgeben, beziehungsweise Sehempfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, zurück zum. Hatte ich dir das nicht empfohlen schon?
Es kann sogar sein, dass du mir das empfohlen hast, dass ich zufälligerweise dann drüber gestolpert bin.
Spielen ganz viel tolle Menschen mit. Ja. Ganz viele tolle Menschen, die auch bei The Wire mitspielen, die auch bei Sopranos mitspielen, die auch in diesem HBO-Kosmos ganz, ganz häufige Auftritte haben. Und es ist wirklich eine ganz tolle Serie. Und anschauen. So, zurück zum Gefängnis.
Zurück zum Gefängnis. Ich kann auch was aus dem Gefängnis, aus meinem Filmwissen dazu beitragen. Und zwar gab es einen Film, der in einem deutschen Gefängnis zu tun hat. Und zwar den Film Blutsbrüders. Der ja in Würzburg auch spielt. Das ist ein, was will man sagen? Es ist
in Würzburg? Blutsbrüders?
Ja.
Blutsbrüders? Der von Sido?
Nee. Bis aufs Blut, meine ich.
Ah.
Bis aufs Blut, aber nicht so wie Twilight bis aufs Blut, sondern bis aufs Blut heißt er, genau.
Ah, okay.
So ähnlich. Er könnte auch Blutsbrüders heißen, wenn du mich fragst.
Tatsächlich. Den muss ich unbedingt gucken.
Es ist so eine Art, Hip-Hop. Es geht um einen Gymnasiasten und einen Mittelschüler, die Freunde sind, zusammen Gras rauchen und auch dann Gras verkaufen. Und der Gymnasiast wird dann irgendwann geschnappt und kommt ins Gefängnis.
Ja.
Das Ganze spielt so, ich schätze in den, ich schätze mal irgendwie 90er Jahren, 2000ern, weil es gibt auf jeden Fall noch Amis in Würzburg. auch, die gerade so, es gibt irgendwie noch da auch sogar eine Militärpolizei. Und es, Hip-Hop spielt halt auch eine große Rolle. Also es ist so ein bisschen so ein Gangsterfilm, wenn man will. Es ist ein kleinstädtischer Gangsterfilm. Und jedenfalls, es gibt dann eben diese, man kriegt diese Vorgeschichte erzählt von dem, von diesem Gymnasiasten, und der kommt eben ins Gefängnis, ist ein deutsches Gefängnis, auch wahrscheinlich recht authentisch so, zumindest wie das da aussieht. Und der wird dann da gleich gequält, weil der ist dann, der wird irgendwie geschlagen, dann wird er dazu gezwungen, dass er, der muss ja irgendwie mit seiner Zahnbürste irgendwie das, die Toilette putzen und das dann...
die Zahnbürste dann die Zähne wird ja meistens in Ami-Gefängnissen gemacht, um Messer draus zu machen.
Ja, die wird dann dafür gegeben, tatsächlich. Zur Selbstverteidigung. Ja. Hier ist ihre Zahnbürste zur Selbstverteidigung, sagt jemand. Nein, er wird von seinen Mitgefangenen auf jeden Fall gequält, kriegt dann auch so Opfer auf den, auf die Hand tätowiert von denen und so, wird er verprügelt. Und jetzt muss ich mal kurz mein Handy umdrehen, weil ich von WhatsApp-Nachrichten abgelenkt werde. Und ist da auf jeden Fall ganz schlimm dran. So, und der Film, ich spoiler das jetzt einfach mal an der Stelle, der Film behandelt sich, er kommt dann raus, es geht dann wieder hin und her, aber letztendlich wird er wieder zurückgezogen ins Krimin. Immer wenn du denkst, du bist raus, dann ziehen sie dich wieder zurück. Dann wird er wieder zurückgezogen ins kriminelle Milieu und landet dann am Ende nochmal im Gefängnis, aber diesmal ist alles anders. Diesmal ist wirklich klar, es gab eine Veränderung bei der Figur und er will jetzt sein Leben ändern. Und er kommt aber in die Zelle rein, und um zu verhindern, dass ihm dasselbe wieder passiert bei seinem ersten Haftantritt, quasi schlägt der ersten, er kommt in die Zelle rein, schlägt den einen erstmal zusammen. So wie es sein muss. Und dann legt er seine Tasche aufs Bett und sagt irgendwie so, ja, ist hier noch frei, zu dem anderen, der einfach sitzen geblieben ist und ein Buch gelesen hat. Und der schüttelt dann nur so den Kopf. Das ist eine ganz witzige Szene eigentlich.
Ja. Okay. Ja, der gute Alte sucht dir den Stärksten raus und verprügelt den.
Genau. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das ist ein Film. Das, das muss man jetzt mal vorweg schicken.
Ja.
Disclaimer, das war ein Film.
Ja.
Jetzt frage ich mich, ist es nicht vielleicht aber trotzdem eine sinnvolle Vorgehensweise? Also jemanden, also ich weiß nicht, wahrscheinlich das Schlechteste ist tatsächlich, wenn man so, wenn man den Ruf im Gefängnis hat, halt dann ein Opfer zu sein, dann wirst du halt wahrscheinlich
also Schwäche zeigen, ausgebeutet. Schwäche zeigen ist ja sowieso in unserem System
nicht vorgesehen.
Nicht vorgesehen und wird immer bestraft. Und ich schätze, dass es, ich denke auch, dass es sein könnte, dass es im Gefängnis vielleicht noch ein bisschen mehr bestraft wird als anderswo. Auf der anderen Seite, was ich zum Beispiel nie verstanden habe beim Gefängnis, das ist ja das deutsche, die deutsche Form des Straf- oder des Freiheitsentzugs so teilzeitmäßig auch oft läuft. Also also dass man ja quasi so von 8 bis 18 Uhr eigentlich noch irgendwie woanders sein kann, aber dann halt irgendwie im Gefängnis schläft oder so. Ich weiß, also bei Uli Hoeneß war das zumindest so. Ich weiß nicht, ob das bei so Steuerhinterziehungszeug oder so nur vorkommt.
Ja, ich glaube, Uli Hoeneß, ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal, also damals hatte ich den Eindruck so, und ich möchte jetzt nicht im Bereich der Verschwörungstheorien abdriften, aber irgendwie habe ich das bisschen das Gefühl gehabt, da hat unser Staat versagt, so, da hat irgendwie der Rechtsstaat versagt.
Der hat doch seine Strafe abgesessen.
Aber jeder nicht prominente Mensch, er wäre komplett, also der wäre wahrscheinlich viel schlimmer bestraft worden. Ich meine, der hat natürlich wahrscheinlich wahnsinnig gute Anwälte.
Aber warum? Inwiefern schlimmer bestraft?
Ja, für diese Form von Steuerhinterzug. Der hat ja Millionen an Steuern hinterzogen.
Ja, aber das hat er doch dann zurückgezahlt und war 2 Jahre im Gefängnis.
Aber der war doch nicht 2 Jahre wirklich im Gefängnis.
Doch. Also eben dieses deutsche Gefängnis, diese deutsche Form des Gefängnisses.
Ja, aber jetzt erzählst du ja, der durfte den ganzen Tag lang draußen rumlaufen und hat dann einfach
nur
umsonst übernachten können.
Ja, so ungefähr. Und ich, so wie ich das so mit, das ist eben mein Bezug zum deutschen Gefängnis.
Ich glaube, das ist für die meisten Leute nicht so. Ich glaube, es gibt solche Sachen wie, wenn du dich irgendwie auch gut da bewährst und so, dass du dann vor allem auch am Wochenende raus darfst und so. Und dann musst du aber halt jeden, da musst du, ja. Und dann musst du aber halt wieder zum Anfang der Woche irgendwie einrücken. So, solche Modelle gibt es da schon. Aber ich glaube nicht, dass das der Normalfall ist. So. Ich glaube, insgesamt ist ein deutsches Gefängnis schon deutlich cooler als ein amerikanisches Gefängnis. Erstens mal, glaube ich, ist die Brutalität vielleicht doch nicht ganz so krass.
Ja.
Es ist auch, du kriegst natürlich, du hast natürlich schon, die haben alle auch einen Fernseher da auf ihren Zimmern. Zellen, muss man ja sagen.
Ja.
Du kommst wenigstens tagsüber raus, weil du halt irgendwie da arbeiten kannst.
Warst du schon mal in einem Gefängnis?
Ja, ich war schon 2-mal im Gefängnis.
Aha.
Also nicht als Insasse.
Ah.
Aber.
Ja.
Das waren andere Zeiten.
Ja.
Das waren andere Zeiten.
Ja, das war, falls Züchern war hart. Ja.
Ja.
Okay. Also ich glaube, hat es nicht auch was damit zu tun, wie lange man, also angenommen, man hat 2 Jahre Haft, so, ohne Bewährung. Keine Ahnung, warum man das bekommen sollte. Also ich weiß jetzt nicht.
Naja, zum Beispiel Drogendelikte regelmäßig.
Okay, genau.
Beim ersten Mal wird vermutlich noch nichts passieren. Mhm. Und dann, oder du hast geklaut.
Und dann hast du doch, glaube ich, aber so ungefähr 6 Monate quasi die richtige Haft. Also wirklich quasi dort sein, oder? Du fängst ja nicht an mit diesem Luxus, dass du irgendwie am Wochenende frei hast und
wahrscheinlich nicht. Ich schätze auch nicht.
Ich glaube, du hast erstmal einen wirklichen, echten Freiheitsentzug.
Ja.
Der halt irgendwie über so einen
gewissen Prozent. Aber manche Prozent haben ja auch nur ein Jahr Freiheitsentzug.
Ja, aber das kommt auch von der
Bewährungsstrafe auf 2 Jahren, das ist natürlich, was du meinst. 2 Jahre ist quasi
nein.
die einzige
nicht auf Bewährung.
Ab 2 Jahren wird es nicht auf Bewährung ausgesetzt.
Genau. Und wir gehen jetzt mal davon aus und dann sagen wir irgendwie, ein Viertel der Strafe muss wirklich im Gefängnis abgesessen werden am Anfang. So stelle ich es mir vor. Dann hast du, glaube ich, vielleicht noch ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr. Vielleicht diesen halben Vollzug, wo du dann Teilzeit Insasse bist und dann den Rest kommst du dann doch wahrscheinlich eh immer wegen guter Führung oder sowas frei, oder?
Also das kommt wirklich sehr drauf an, was du halt gemacht hast.
Ja. Also ja, wie gesagt, ich gehe jetzt von diesem Beispiel aus, was der Typ da sagt.
Es gibt kein auch Leute, Mörder, die wegen Wirtschaftssachen da irgendwie einfach lange einsitzen, ne? Und also ich
findest
weiß
du,
nicht, ob man das pauschal werden? So sagen kann, dass die meisten Leute da immer raus dürfen.
Ja.
Also als wir mal im Gefängnis waren, wir haben da mit so einem Wirtschaftsverbrecher Kontakt gehabt. Und der hat schon, also der war schon lang drin, ich glaube 5-6 Jahre oder so.
Okay.
Und
auch jeden Tag gesagt, Vollzeit quasi.
Ja, also das, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall schon recht streng so.
Mhm. Okay.
Und der hat dann die Gefängnisbücherei übernommen und Fun Fact, das ist ein paar Jahre schon her, der hat gesagt, das meist ausgeliehenste Buch im Gefängnis
die Bibel.
War Feuchtgebete
von
Charlotte Roche.
Ja.
War nicht nur außerhalb des Gefängnisses ein Bestseller.
Hätte man auch drauf kommen können, wahrscheinlich.
Ja, das war auf jeden Fall mal sehr interessant. Und dann haben die ja so, die haben ja auch so schon so richtig gemerkt, du kannst ja auch eine Ausbildung machen, so im Gefängnis. Du kannst
genau.
Auch eine Berufsausbildung machen, du kannst auch ein Abi machen, theoretisch.
Ja.
Das kommt natürlich auch wieder drauf an, was du dann für eine Straftat halt begangen hast. Also, wenn ich jetzt mal mir vorstellen würde, ich wäre jetzt Arbeitgeber. Dann würde ich wahrscheinlich, kommt drauf an, würde ich vermutlich niemanden einstellen, der jetzt jemanden irgendwie umgebracht hat oder so. Sexualstraftäter wären, glaube ich, auch sehr unbeliebt. Dann Wirtschaftskriminelle wären natürlich immer die Sorge. Weil natürlich einerseits das Ding so, ja, der kann mir bestimmt richtig geil
helfen,
in meiner Buchhaltung helfen, aber dann laufe ich halt Gefahr, selber irgendwann ins Gefängnis zu kommen.
Ja.
Auf der anderen Seite hat man natürlich die Angst, abgezockt zu werden. Ich glaube, was mir am wenigsten ausmachen würde, oder wo ich am wenigsten sagen würde, oder wo ich am ehesten sagen würde, ja, ich glaube, das wäre gut, dem vielleicht eine Chance zu geben, wären so Drogensachen. Weil ich mir denke, so, ja, gerade ein Drogenhändler, der hat ja schon unter Beweis gestellt, dass er geschäftstüchtig ist.
Ja, dass er weiß, wie Geschäft funktioniert.
Der kennt sich mit Zahlen aus.
Ja. Ja, stimmt, ja.
Und ja, also und ist ja im Prinzip, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der rückfällig wird.
Ja, und das würde ich merken.
Und das würdest du ja irgendwann merken, so
genau.
Und das kann nicht so viel da anrichten dann.
Ja, verstehe ich. Das ist eigentlich doch ein ganz guter moralischer Kompass, den du da hast. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass Gras jetzt eh legal wird und so.
Ja gut, das ist ja dann eh nochmal was anderes. Aber ich finde auch, wegen moralischer Kompass, also grundsätzlich würde ich ja sagen, also wenn ich mich jetzt komplett davon freimachen würde, würde ich schon sagen, man sollte jedem eigentlich auch nochmal dann eine, weil das ist
eigentlich
ja die
schon,
Idee
ja.
von der, von,
ja,
das ist ja die
genau,
Idee von
ja,
der Haft,
genau.
dass du damit hast du ja dann die Strafe
ja.
getan, so, ne? Natürlich kann man in der Realität nicht davon aus, also das ist jetzt in der Theorie, natürlich kann man in der Realität nicht davon ausgehen, dass sich jetzt wirklich jeder dann da verbessert hat, so wie im Vorgespräch haben wir über House of Gucci gesprochen und über die Hauptdarstellerin, die da von Lady Gaga gespielt wird, die Hauptfigur, die jetzt wieder, diese
auf
Frau Gucci,
Fuß
die
ist,
jetzt
ja.
wieder frei ist und aber keinerlei Schuld bei sich sieht weiterhin.
Mhm. Ja, nach 20 Jahren Knast oder wie?
Nach 20 Jahren Knast, ja, ja. Also da sieht man ja, dass es dann eben nicht funktioniert.
Ja. Hm. Ja, ja, ich hatte eigentlich auch gehofft damals, als Uli Hoeneß aus dem Gefängnis rausgekommen ist, dass das so wieder so eine Debatte anstößt. Ja, er ist jetzt, hat er jetzt die Strafe abgesessen, kann er ganz normal wieder Präsident werden und also das FC Bayern oder müssen wir oder muss er sein Amt quasi für immer niederlegen? Und ich hatte gedacht und auch ein bisschen gehofft, dass es eben dazu kommt, dass da bei Lanz diskutiert wird, dass da bei Hart aber fair sich die Argumente um die Ohren gehauen werden über das deutsche Justizsystem und so weiter. Aber so ganz ist es, also es ist überhaupt nicht so gekommen. Also es wurde aber überhaupt nicht wirklich halt drüber geredet.
Ja.
Und das finde ich eigentlich schade.
Das könnte ja alles Mögliche machen. Weil ich finde den Fall nochmal halt ein bisschen spezieller. Ich müsste mich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr einlesen, wie das jetzt genau ablief. Aber da frage ich mich ja schon so, ist das da wirklich der einzige Personalmöglichkeit, die da zur Verfügung stand? Beim FC Bayern. Ist wirklich, müsste man sagen, okay,
ja.
Dann vielleicht, ja, klar, ich find auch Recht auf Rehabilitation und so, aber gibt es dann doch vielleicht auch mal einen Neuanfang woanders? Muss das dann jetzt dann wieder in demselben irgendwie so halb mafiösen Milieu sein?
Ja, natürlich, natürlich, das stimmt schon, das stimmt schon.
Aber das ist natürlich klar, wie wenn natürlich im Mob, in der Familie, in der
Mafia. Da kommst du auch zurück. Und
dann kommst du dann auch zurück und wirst mit offenen Armen wieder empfangen.
Genau, ja. Wenn du nicht
weil gelabert du nicht gesungen hast.
Ja, genau, gesungen, ja. Genau. Ja, wollen wir mal gucken in die Antworten, was da so drinsteht.
Ja, ja, gerne.
Also, hier schreibt jemand, alles gut, keine Panik, Ausrufezeichen. Du bekommst ein Zimmer mit TV, Radio, Kühlschrank, Tageszeitung und musst halt pünktlich schlafen gehen und aufstehen. Tagsüber halt das Programm, was vorgeschrieben ist. Wenn du Pech hast, musst du arbeiten. Du hast deine eigene Toilette und deine eigene Dusche. Werden nicht die schönsten 2 Jahre deines Lebens sein, aber wenn du dich in der Sportmannschaft, wenn du dich der Sportmannschaft anschließt, dann bleibst du immerhin fit. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen stelle ich mir das auch vor.
Ehrlich, jetzt so wie du es vorgelesen hast, die Tonalität, in der du es vorgelesen hast, Jo, hatte ich ein bisschen den Eindruck, als ob du dich nach diesem Leben sehen würdest.
Ich sag's, wie es ist.
Das hört sich geordneter an, als das, was du mir aktuell schilderst.
Komm, pass auf. Wir sind fast derselbe Jahrgang. Und in ein paar Jahren, wenn es keine Rente mehr gibt, dann wird der Knast unser einziger Ausweg sein, ein Dach über dem Kopf zu haben. Du lachst noch. Aber es wird... Hört mir zu. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Es ist nicht die dümmste Idee, im Alter 1-2 Straftaten anzuhäufen, um dann in den Knast zu kommen, um da Essen zu haben, ein Dach über dem Kopf, ein Fernseher, ein Radio, hallo.
Tageszeitung fand ich auch so verlockend. Tageszeitung,
genau.
Kann sich jetzt kaum jemand leisten.
Und es ist quasi umsonst.
Ja. Das finde ich schon, du hast, die Sportmannschaft muss wahrscheinlich auch keine Vereinsmitgliedergebühren zahlen und so. Das ist schon nicht schlecht.
Es ist schon verlockender als ein Leben in Unwürde zwischen ganz vielen Jugendlichen, die irgendwie mit dem Geld überhaupt nicht wissen, wo sie hin sollen und überall die ihre Pfandflaschen rumschmeißen und ich soll sie dann aufsammeln, damit ich mir dann meine Rente dann quasi davon finanzieren kann, weil ich jetzt so doof bin, vorzusorgen.
Richtig.
Ich bin doch auch nur ein Jugendlicher.
Du bist auch nur ein Berufsjugendlicher.
Der seine Pfandflaschen wegschmeißt.
Aber wahrscheinlich wären dann auch so vermeintlich harmlose Delikte später, wie dann Drogendealen, also wo man jetzt
kommt natürlich man nicht
schon Leuten schadet. Aber die werden dann alles, das wird dann alles legalisiert, damit Rentner, damit so 70, 80-Jährige nicht versuchen, auf die Weise ins Gefängnis zu kommen.
Ja, dann muss man halt irgendwie betrunken Auto fahren ein paar Mal oder so.
Aber abgesichert. Du fährst wirklich nur so ein kleines Stück, so vor der Polizei. Nur so vor der Polizei. Und auch ganz langsam, damit wirklich nichts passiert. Ja. Aber sehr betrunken.
Ja.
Und du hast jemanden an deiner Seite, der nüchtern ist, der dann guckt, dass wirklich alles in Ordnung ist. Im Zweifelsfall, wenn doch ein Fußgänger kommt, der dich schaut, kann der nochmal ins Lenkrad greifen.
Ja, oder man besprüht dann irgendwie noch das Polizeiauto oder macht halt so ein bisschen ACAB-Stuff.
Ja, oder man geht sprayen, aber dahin, wo so schon so ganz viele Graffitis sind, so, wo nichts beschädigt wird, an so eine Brücke, wo so schon so seit 100 Jahren irgendwie ACAB steht.
Genau, und da macht man vielleicht irgendwas und hofft, dass er die Polizei eben gleich mitnimmt und ins Gefängnis steckt.
Ja, das stimmt, das wären gute Möglichkeiten.
Also das ist mein Plan B für die Altersvorsorge. Ich sag's, wie es ist. Es klingt doof, aber Wir oder müssen alle Amazon gucken, betrügen. Wo wir bleiben. Was?
Amazon betrügen.
Ja, stimmt. Man kann natürlich auch irgendeinem Großkonzern quasi einen miesen Schaden anrichten.
Ja. Ja. Weil der für den Großkonzern macht, spielt das nicht so eine große Rolle.
Ja.
Aber für deine eigene Rente schon.
Genau, genau.
Kann man auch so ein bisschen den Kapitalismus bekämpfen dabei.
Und deshalb auf jeden Fall, finde ich, klingt das eigentlich alles ganz gut.
Gut.
Ich meine, für eine eigene Toilette, eigene Dusche.
Ja gesetzt.
Für eine eigene Toilette, eigene Dusche muss man in München halt 600 Euro zahlen. Darf man nicht vergessen.
Ich habe so mit der Rapperin Nura ein Interview gehört, die Tage. Und die hat auch gesagt, die wurde gefragt, so, naja, was außer Rapperin wäre dann so ihr Lebensziel gewesen? Mhm. Oder was realistisch? Und dann hat sie so ein paar Sachen genannt. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht so Streetworkerin oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, aber am geilsten wäre, gar nicht arbeiten. Das hat mich dann so erinnert an dieses, da gab es noch dieses bei Stefan Raab, dieses TV-Total-Video mit dieser einen Mittelschülerin, die da interviewt wurde. Mhm. Da hat man sich damals halt noch drüber sehr amüsiert. Ja. Es ist aber auch heute noch einen gewissen Humor, weil es natürlich jeder auch so ein bisschen Kracher, so nachvollziehen kann, wo sie dann sagt, so, ja, was ist denn dein Traum für deine Zukunft? So, ja, Hartz IV, arbeitslos, das wäre geil. Wo man sich ja schon manchmal auch denkt, so, ja, wäre schon eigentlich ganz geil. Also natürlich wäre es nicht geil dann, aber so nicht zu arbeiten hat auch manchmal seine Vorteile.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, also der Trend geht ja auch in die Richtung. Es ist immer mehr Leute in unserem Alter, finde ich, haben nur noch so eine 75%-Stelle. Also arbeiten nur von Montag bis Donnerstag.
Finde ich aber auch völlig okay.
Ja, also, auf jeden Fall. Wenn sich das monetär ausgeht, warum nicht?
Naja, oftmals, das muss man jetzt dazu sagen, oftmals, also Leute, die ich kenne, die auch nur dann weniger arbeiten oder so, die haben dann wahrscheinlich auch noch andere Einkünfte. Aus einer freiberuflichen Tätigkeit vielleicht auch oder so.
Nö, also ich habe das bei vielen so mitbekommen, die einfach, glaube ich, überbezahlt sind und sich das deshalb leisten können.
Ah ja.
Ja.
Echt? Ja. Sag mir mal nach der Aufnahme, was das für Jobs sind.
Ja, das wird nichts für uns. Da ist der Zug echt schon. Früh
da ist der Zug abgefahren. Früh, anders als bei Twitch.
Wahnsinnig früh abgefahren, ja. Okay, nächster Beitrag hier. Kommt immer auf den Knast an, ob du in Einzel- oder Mehrmannhaftraum kommst.
Aha. Ja.
Mehrmannhaftraum. Ich weiß gar nicht, ob es letzteres überhaupt noch gibt. Also habe ich jetzt auch noch nie gehört, aber ist wahrscheinlich, also es klingt schon aggressiver auf jeden
Fall. Also bei Biss aufs Blut gab es eben diesen Mehrmannhaftraum. Okay. Und deswegen war das, glaube ich, auch so aggro.
Okay, Einzelhaft kann man seine Ruhe. Hat man seine Ruhe, das kann einem aber auch bei Zeiten einsam werden lassen. Mit jemandem auf Bude muss auch nicht immer gut gehen, aber man hat oft einen, mit dem man sich versteht und dann vergehen die Tage auch schneller und man kann sogar seinen Spaß haben. Ja, ansonsten wird TV erlaubt sein, den musst du dir aber in der Regel selbst besorgen. Frag vorher, ob du einen mitbringen kannst, Radio, sprich, ruf vorher an. Das finde ich so lustig, dass das irgendwie alles. Ich finde schon,
dass du das so abklären
kannst. Ja, genau, alleine.
Man stellt sich das Gefängnis ja nicht so vor,
null.
Als ob es da jemanden gibt, mit dem man sprechen kann, sondern da gibt es jemanden, der schlägt schon. Dir sofort mit dem Knüppel in den
und
Rücken.
Und sagt dir, wo es lang geht, genau. Und du wirst mehr wie ein Tier als wie ein Mensch behandelt.
Ja, aber heutzutage kann man das einfach so abchecken. So.
Ja, auch was der Fragesteller schreibt: Ich warte noch auf meinen Haftantrittstermin. Also der sitzt zu Hause und geht halt jetzt in den Knast und. Weiß ich nicht, geht noch zum Bäcker, geht einkaufen, macht sich sein Essen und am nächsten Tag.
Naja, das kommt auch doch ein bisschen drauf an. Wenn du jetzt als Mörder ist das, glaube ich, nicht so.
Ja, klar, natürlich.
Aber da sitzt du ja auch vorher schon in Untersuchungshaft und da wanderst du dann relativ schnell von der Untersuchungshaft, glaube ich, dann in die richtige Haft oder so.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem
oder bist irgendwie sogar ja schon dort.
Diese Vorstellung, dass der da wartet und sich jetzt vielleicht Gedanken macht, ja, wo parke ich denn die 2 Jahre oder so, finde ich irgendwie funny. Naja.
Weißt du, was ich so geil finde? In den USA gibt es ja dieses Konzept mit der Kaution. Was ja so ähnlich ist, du darfst ja wieder, also quasi die Leute kommen in Untersuchungshaft, was in Deutschland Untersuchungshaft ist. Und dann gibt es aber eine Kaution. Das heißt, bis zur Verhandlung unter gewissen Bewährungsauflagen, also die Leute dürfen da nicht weg oder so, darf gegen eine finanzielle Kaution die Person wieder raus. Und bei Leuten, die was richtig Schlimmes angestellt haben, die kriegen ja dann eine entsprechend hohe. Da gibt es dann, die Kaution liegt bei $1 Million. Und dann gibt es aber natürlich in Filmen und Serien, gibt es natürlich, sind es dann oft Leute, die haben irgendwie eine Person, die sie kennen, die ist sehr reich oder so und die zahlt dann die Kaution und dann kommen die dann doch frei. Dabei frage ich mich, ist das wirklich ein kluges System oder wäre es nicht besser zu sagen, in diesem Fall, diese Person wird sowas Schlimmes vorgeworfen, es wäre besser, wenn es keine Kaution gibt.
Ja, natürlich ist das ein Bullshit-System. Natürlich ist es ein ganz schlimmes Dummdödelsystem, ne? Weil, also ich glaube, es wird sogar manchmal auch ausgesetzt, also bei ganz schlimmen Straftaten, irgendwie so mehrfacher Mord oder so, da gibt es, glaube ich, keine Kaution, aber so an sich gibt es das ja auch sehr häufig, dass Leute denen nachgewiesenerweise, dass sie irgendwie Teil der Mafia oder von irgendwelchen Gangs sind und wo es ganz klar ist, dass du die Kaution auf 1 bis 5 Millionen Dollar setzen kannst, die kriegen das Geld schon zusammen und boxen da so irgendwie ihre Mitglieder wieder raus. Das gibt's ja schon. Ganz lustig fand ich bei, oder super spannend eigentlich, in New York, in Manhattan gibt es so einen Jugendknast, der ist ziemlich weit im Süden der Insel. Mhm. Und rund um diesen Jugendknast sind überall so Pornshops, also diese, wo man quasi Sachen...
Also nicht Pornografie,
nein, sondern... PAWN. Wo man, glaube ich, so Sachen gegen Geld eintauschen kann, erstens. Und wahnsinnig viele so Easy-Darlehen-Sachen, wo Eltern quasi dann da einen Kredit aufnehmen können, um dann im Knast ihre Kinder quasi wieder rauszuholen. Finde ich, fand ich irgendwie super, super crazy, weil da wirklich einer neben dem anderen war, in einer Straße. War sehr beeindruckend. Zurück zu dem, was hier noch geschrieben würde.
Ich wollte auch noch mal ganz kurz einen Fact reinbringen. Und zwar, was ich vorhin beschrieben habe, diese Zellen, die sich so gegenüberliegen. Der Fachbegriff für diese Art von Gefängnis ist ein Panoptikum. Also ein Panoptikum im Kreis gebaut quasi. Ein rundes Ding. Die Zellen sind sich alle nebeneinander und dann gegenüber in mehreren Stockwerken. Und in der Mitte steht sozusagen ein Watchtower, von dem aus, dass dann alle quasi Gefangenen quasi überwacht werden können.
Funny.
Gut, kommt auch aus einer Zeit natürlich vor, Überwachungskameras und so weiter.
Ja.
Aber, ja.
Verrückt. Und anscheinend ist Panoptikum in Hamburg irgendwie ein Kuriositäten-Wachsfigurenkabinett.
Gut, das ist wieder was ganz
anderes. Also, naja, bei Haft bis 2 Jahren wird es eh ein Kommen und Gehen geben und du lernst immer neue Leute kennen. Das klingt mega. Du wirst dabei...
Das klingt wirklich wie eine Ferienfreizeit.
Du wirst Leute haben, die ticken wie du und auch welche, die willst du gar nicht kennenlernen. Je nachdem, was du gemacht hast, kann es sogar sein, dass du sogar schlimmer aus dem Knast gehst, als du reingegangen bist. Aha, ich hoffe das für dich aber nicht. Denn wenn du weiter missbaust, dann bist du auch schnell wieder drin. Nennt sich Drehtürgefangener. Glaube mir, das ist kein Gerede und du wirst schnell feststellen, was ich meine. Die ersten 2 Wochen werden für dich beschissen sein, weil dir da richtig klar wird, was dir auf einmal fehlt und wo du nun gelandet bist. Das glaube ich auch. Nicht selten fließen da auch mal Tränen, aber du stellst dich darauf ein und dann geht das. Falls du Angst vor den anderen Mithäftlingen hast, die dir da drin etwas tun können, da muss ich dir sagen, so einfach ist das nicht. Aber es ist auch nicht unmöglich. Wenn du nur deine Ruhe haben willst, dann wirst du die auch haben. Und wenn du dich aus allem raushältst und nicht auf Obermacho machst, dann wird es auch gehen. Also der Text, sorry, ist ein bisschen komisch geschrieben. Du musst dir aber auch nichts gefallen lassen. Und wenn es doch Probleme geben sollte, was ich aber nicht glaube, dann wende dich an die Bediensteten. Die Bediensteten? Ist kein Thema.
Mit der Zeit wird dir, Staatsbediensteten, glaube ich, nicht die Bediensteten der Gefangenen.
Mit der Zeit, was diese Gefangenen unserer Justiz...
Die werden auch noch so behandelt.
Ja, und ich kann mir...
Und ich biete kann mir nicht rein.
Also, mit der Zeit wird dein Fell dicker werden... das ist normal. Du wirst merken, dass du kaltschnäuziger wirst und vielleicht auch aggressiver. Ist halt so. Keiner will ein Weichei sein. Aha. Je nach Alter lässt das aber nach. Die jungen Leute, die machen natürlich Action und desto älter, desto ruhiger wird das. Ein Tipp, lass dich nicht auf irgendwelche Geschäfte ein. Also mach keine Schulden da drin. Wenn du Raucher bist, frag, wie viel Geld du mitbringen darfst oder wie sich das verhält, damit du dir Tabak kaufen kannst. Bis dahin, wenn du es nicht aushältst, leihe dir von mir was aus, aber nur, wenn du sicher bist, dass du es auch zurückgeben kannst. Oft ist der Kurs das Doppelte. Aggro. Wenn dir schnell langweilig wird und du auch wieder mit etwas Geld aus dem Knast gehen willst, versuch da drin Arbeit zu bekommen. Das ermöglicht dir ein paar Freiheiten und die Zeit vergeht auch schneller. Wenn nicht, wird dein Alltag immer gleich sein und du gammelst ebenso rum. Es klingt wundervoll. Auf jeden Fall ist deutscher Knast in der Regel nichts.
Der muss sich auch, die kümmern sich auch für den, um den Umzug für dich.
Ja, was man nicht aushalten würde. Spiel dort einfach die Regeln der Anstalt mit, sei nett zu den Bediensteten und dann wirst du auch gut durchkommen. Was deine Mithäftliche betrifft, die haben das gleiche Schicksal. Wer im freien Leben gut mit Menschen kann, der wird auch dort keine Probleme haben. Okay, wirst es ja bald selbst erfahren. Ruf da vorher an, erkundige dich mal. Ansonsten wünsche ich dir, dass du die Zeit gut überstehst. Toll.
Ich muss sagen, also die letzten zwei Antworten, die wir gelesen haben, die klangen so als von Leuten, als wären sie von Leuten, die damit Erfahrung haben, die dort schon selbst eingesessen haben.
Genau, ja.
Und ich bin erstaunt darüber etwas, wie freundlich diese Antworten
erstens
sind
das und wie wohl, auch wie gut formuliert. Wie hilfreich. Also wirklich, das hast du ja auf gute Frage selten, dass du Leute mit normalem Menschenverstand irgendwie hast, die da irgendwas reinschreiben und antworten. Aber
so gut wie die eigentlich.
Ja, diese zwei Antworten waren mit Abstand die besten Antworten, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe auf eine Frage, die dort gestellt wurde. Also wirklich hilfreich.
Den muss man eigentlich bei beiden hilfreich klicken.
Und,
auch.
Ja, genau. Und die anderen, die sind, warte mal, ich war mal im Gefängnis, allerdings nur Tag der offenen Tür. Es gab eine Turnhalle und mit den harten Jungs, okay, woher willst du das wissen, dass man mit den harten Jungs nicht in Berührung kommt? Ich kann zwar nicht aus eigener, sicherlich humaner als in vielen anderen Ländern. Na gut.
Also ich kann aus meiner, ich kann sagen, wir waren eben auch dort immer in so einer Werkstatt. Dann sind wir durch die Werkstatt gelaufen und es war dann schon so, dass man das Gefühl, dass es ein bisschen odd war, weil es waren gar nicht so viele Aufseher da wie Gefangene. Mhm. Und die waren jetzt auch nicht irgendwie in Handschellen oder so. Gut, ich meine, das wäre jetzt natürlich auch irgendwie wahrscheinlich gegen Menschenrechte verstoßen. Mhm. Aber wir sind halt durch diese Werkstatt gelaufen und man hatte so die ganze Zeit, die meisten Jungs, die da drin waren, sahen zumindest schon ein bisschen finster aus.
Ja.
Also das will ich schon mal dazu sagen. Also die sind ja auch wegen irgendwas sind die ja auch da gelandet. Und ich glaube, bei vielen ist es halt wahrscheinlich nicht nur Steuerhinterziehung.
Ja, ja, ja. Ich glaube auch, dass wie der eine Antwortgeber oder eine antwortgebende Person geschrieben hat, dass du wirklich auch viel lernen kannst. Also wenn du diese kriminelle Energie hast, dann wirst du da auf Gleichgesinnte treffen, die dir eventuell was beibringen und du da eben neue Tricks dazulernst und irgendwie die dann nach den zwei Jahren quasi im Freien dann ausprobieren kannst.
Ausprobieren, das klingt irgendwie so.
Wie es ist auch nur eine Karriere. Es ist auch nur eine Karriere.
Geil.
Ja.
Aber gut, haben wir auch beantwortet.
Geile Frage, so, geile Welt.
So gut wir das konnten aus unserem Filmwissen heraus, würde ich sagen.
Ja, hat sich wohl, also wir hatten Vorurteile und Filmwissen und da hat sich relativ irgendwie
ein bisschen was dazugelernt,
würde ich sagen. Ja, wir haben viel dazugelernt. Es war sehr, sehr cool. Ja, toll.
Ah, ich glaube, außerdem, ich habe es falsch gesagt, ich glaube, es ist auch nicht unbedingt Panoptikum, sondern Panoptikon.
Aha.
Deswegen bist du wahrscheinlich auch auf die falschen Sachen gekommen.
Vielleicht, ja.
Gut. Also, jetzt würde ich sagen, Leo, gehen wir zu unserer Rubrik. Sorry, dumme Frage, aber wir haben letzte Woche selbstverständlich eine Frage gestellt.
Ja.
Und
das war meine Frage, die kam, hat auf wenig Gegenliebe gestoßen. Ist auf
ja, jetzt dann also auch mal bei dir, jetzt trappst du also auch mal in die Falle.
Ja.
Und kriegst du spüren, wie das ist.
Also wir haben wirklich unterdurchschnittlich viele Antworten bekommen. Zwei nämlich. Bei 27 Anschauungen auf die Frage, was okay ist. Also wir hatten schon teilweise haben sich die Fragen nur 10 Leute angeguckt und es haben irgendwie 11 geantwortet. Naja, die Frage war, welche Sportart braucht mehr Aufmerksamkeit? Hallo, liebe Community, Frage steht oben, aber ich meine nicht unbedingt Sportarten wie Handball, Leichtathletik oder Wasserball oder Turmspringen, also Sachen, wo es Vereine gibt und die aber nicht so etabliert sind wie Fußball. Ich meine richtige Sportarten wie Tech-Volley oder Ballon. Und dann habe ich noch als Beispiel dieses Finale der Ballon-Weltmeisterschaft Peru gegen Deutschland verlinkt.
Da ist auch ein Video.
Da ist auch ein Video, genau. Das geht 20 Minuten und ist der Weltmeisterfinale von Ballon. Und eine tolle Sportart mit einem Schiri, mit mehreren Schiris. Und die Leute, die das spielen, sind vielleicht 14, würde ich schätzen.
Okay, ich klicke mal ganz kurz in das Video rein, um so einen Eindruck davon zu bekommen und versuche das gleichzeitig mal zu schildern, was ich da sehe. Hier sind Kommentatoren. Okay, es scheint also doch so groß zu sein, dass es auch Kommentatoren gibt. Hauptsächlich werden die Kommentatoren gezeigt.
Ja, du musst also auf Minute 8:50.
Jetzt sind die in so einem Plexiglasraum.
Es sieht meiner Meinung nach aus wie so eine Joko und Klaas Aufzeichnung oder
da steht ein Auto drin,
verschiedene
Sofas, die tragen Helme.
Mhm.
Und die haben einen Luftballon in der Hand. Und mit dem Luftballon, jetzt gibt es auch einen Schiedsrichter, der hat ein Mikrofon witzigerweise auch und eine Pfeife. Und er läuft da rum, jetzt muss ich mal, jetzt ist offensichtlich gerade Pause. Jetzt dreht er hier die Sofakissen um. Ah, jetzt wird wieder der Luftballon gejagt. Also es gibt wirklich einen Luftballon und der wird hier so rumgeschossen. Es gibt scheinbar zwei Spieler. Und die zwei Spieler, was ist deren Aufgabe, Leo? Die müssen das in der
Den Luftballon halten? Hochhalten, abwechselnd. Jeder darf einmal schlagen, dann ist der andere dran. Und der Luftballon darf nicht auf dem Boden. Der Boden ist Lava.
Okay. Okay, aber der Versuch ist quasi, dass der andere es nicht schafft, den Luftballon zu halten.
Richtig, genau.
Und deswegen stehen auch die ganzen Hindernisse da.
Genau, genau.
Um den davon abzuhalten. Okay, und Hier spielt gerade Peru gegen Alemannia und Peru führt tatsächlich. Wahrscheinlich zu Recht.
Ja, höchstwahrscheinlich, ja.
Okay, das ist der Grund auch, warum dann ein Auto dann da steht und so, damit der da nicht einfach vorbeilaufen kann.
Genau, dann ist wahrscheinlich VW, das wird wahrscheinlich der Sponsor sein der ganzen Geschichte. Ah, ja. Und ist jetzt halt
offensichtlich auch unser Sponsor.
Ja, ist auch ein Hindernis im Raum. Das ist ja ein Kinderspiel. Das spielen Kinder, wenn ihnen langweilig ist.
Aber ich finde das finde ich auch interessant, dass natürlich jetzt solche Sportarten, die früher, ja, dass man das vielleicht, das hat man vielleicht mal in der WG gespielt oder sonst was, aber auch so dadurch, dass man kann ja für heute viel leichter Öffentlichkeit herstellen, als es früher war. Dadurch, dass du bist jetzt nicht auf einen Fernsehsender angewiesen, um das zu zeigen, sondern du kannst es einfach bei YouTube zeigen.
Genau, oder
und
bei
jetzt
Twitch.
Wird sowas, oder bei Twitch. Ja. Und jetzt wird sowas dann einfach, du kannst halt schneller aus solchen, sag ich mal, Fun-Sportarten oder solchen Quatsch-Sportarten, kannst du so die schneller so inszenieren wie ein tatsächliches Großsportereignis.
Ja. Und dann nimmst
und das finde ich schon total spannend.
Ja, auf jeden Fall. Und dann nimmst du nämlich noch den Schiedsrichter, der ist bestimmt 50 oder so. Und dann denkst du, okay, macht er das jetzt schon sein Leben lang?
Weil er halt auch so eine Ernsthaftigkeit
ausstrahlt. Ja, der hat auch so ein Fußballding irgendwie, so ein Fußballtrikot, so ein Fußballschiri-Trikot an. Also es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen, da mal reinzugucken.
Ich fände es ganz toll, wenn irgendwie Fußball auch so ein bisschen an durch solche Sachen auch an Bedeutung verlieren könnte und sich vielleicht auch die Fans, also Sportfans, insgesamt auf mehr verschiedene Sachen verteilen. Was ich an sowas toll finde, und deswegen könnte ich es mir, glaube ich, auch ein bisschen angucken, weil ich finde, das hat auch ein gewisses, da ist auch noch ein gewisses Augenzwinkern mit dabei, da ist auch ein gewisser Fun mit dabei.
Ja.
Und ich finde, das finde ich beim Fußball nämlich so irre ätzend, dass es so spaßbefreit ist.
Ja, das stimmt.
Ich finde, Fußball ist echt so bierernst, auch wenn das wahrscheinlich viele Fans dann nicht so sehen würden, aber ich finde das von außen absolut, ich finde es ultra, es ist kein Spaß mit dabei.
Ja, wobei, wenn ich es nicht gestern gesehen hätte, hätte ich dir da auf jeden Fall ohne Einschränkungen zugestimmt. Ich habe aber gestern tatsächlich ein Fußballspiel gesehen, da war jemand an der Eckfahne, weil er einen Eckball schießen wollte und das war in England. Und die englischen Fans haben so auf den Ball gedeutet, dass der Ball nicht hundertprozentig auf dieser Linie wäre. Und haben sich halt beim Schiri beschwert. Und der Schiri ist dann tatsächlich gekommen, hat sich das angeguckt, hat gemeint, passt alles. Und dann hat der Spieler quasi mit den Fans auf der Tribüne so, also die haben alle so gelacht. Und das fand ich irgendwie super sympathisch. Weil das war so saukindisch, wie die Fans sich aufgeregt haben. Und das war irgendwie eine ganz lustige Situation. Aber ich muss auch sagen, das findet echt wahnsinnig selten statt. Und jetzt, wo ich mir gerade dieses Ballon hier angucke, da war der eine Spieler gerade sehr verwirrt, wo denn der Ball ist. Und ich habe auch das Gefühl, bei solchen Sportarten wird mehr Fair Play betrieben als beim Fußball. Hat dann gedeutet, wo der Ball ist. Weil der wirklich ganz, ganz wirr rumgeguckt hat und sein Gegenspieler hat ihm quasi den Tipp gegeben, da ist er. Und dann ist er dahin und das finde ich gerade sehr schön.
Nee, die geben ja trotzdem alles, so, aber die sind natürlich, für die hängt nicht so viel davon ab für ihre Karriere, weil du wirst beim Ballon erstmal nicht so viel Geld verdienen.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Es gibt aber, und jetzt möchte ich dich ein bisschen aufmuntern, weil deine Frage hat nämlich doch mehr Antworten erhalten, als du glaubst. Wir sind ja jetzt nämlich seit dieser Woche, seit zwei Wochen jetzt sogar schon, stellen wir unsere Fragen auch für die Rubrik, auch bei Sorry, dumme Frage, aber da haben wir ganz tolle Antworten gekriegt.
Du meinst auf unserem
Instagram-Account? Auf Instagram,
genau.
Ja. Und zwar lese ich jetzt einfach mal vor, Lasertag, normaler Teamsport oder verharmlosende Kriegssimulation, politisch heiß diskutiert. Ja, würde mich interessieren,
was wie ich du dazu sagen. Stehst. Lasertag würde ich sagen, also ich wusste nicht, dass es so ein Teamsport ist. Ich habe gedacht, das ist jeder gegen jeden quasi.
Doch, kannst du auch ein Team spielen.
Ah, okay. Ja. Finde ich jetzt nicht problematischer als Counter-Strike oder so.
Absolut nicht.
Geht natürlich irgendwie schon darum, den Gegner auszuschalten. Aber ich finde es irgendwie, ich sehe doch einen sportlichen Aspekt in der ganzen Geschichte. Ah, jetzt sehe ich gerade ganz kurz, weil dieses Balloon hier läuft. Ist der Moderator Piqué von Barcelona? Das gibt's doch nicht. Weiß ich nicht. Das muss ich nochmal herausfinden. Das finde ich crazy.
Lass uns auch ganz kurz beim Lasertag bleiben. Ja. Ich habe es schon tatsächlich schon in zwei verschiedenen Varianten gemacht.
Du hast es schon mal gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt, ja.
Ich habe es in zwei verschiedenen Varianten gemacht. Und das eine ist tatsächlich für mich absolut ein Sport. Das war so eine dunkle Halle mit so ein paar Hindernissen. Das sieht auch jetzt nicht aus wie irgendwie irgendwo im Nahen Osten in einem Kriegseinsatz oder so, sondern das sieht einfach so sehr neutral aus, so eine dunkle Halle, es läuft so ein bisschen spannende Musik. Die Leute kommen da teilweise in Sportsachen hin. Mhm. Und du rennst halt viel und du hast Waffen, die sehen eher aus so wie so Laserpistolen und schießt dich ab. Ja, das stimmt, du hast dann so auf dem ganzen Körper so Punkte, so Sensoren, die musst du halt treffen. Mhm. Und die blinken dann halt und so, das ist halt so sehr flashig.
Ja.
Und dann gibt es noch die andere Variante, die ich mal gemacht habe. Da hat sich halt so jemand irgendwie bei sich in so einer Halle, mehr oder weniger privat, eigentlich so ein Kriegsabenteuerspielplatz gebaut.
Okay.
Und da kriegst du halt auch eher so Waffen, die sehen halt auch echt aus wie richtige Maschinengewehre und so.
Ja, das finde ich dann auch wieder.
Weil, und Handgranaten. Ja. Mhm. Und das ist halt, das ist tatsächlich eine Kriegssimulation, aber auch da würde ich sagen, das ist natürlich, mir ist ein bisschen suspekt, warum die Person, die das gebaut hat, das so geil findet.
Mhm, ja.
Da ist eher mein Zweifel.
Ja, ja, ja.
Aber stimmt. Ich find's nicht schlimmer als irgendwie Call of Duty oder so. Ganz im Ernst.
Mhm, ja.
Finde ich auch nicht problematischer.
Ja.
Ich glaube, es zieht teilweise ein bisschen ein komisches Publikum an.
Ja.
Aber finde ich.
Ich finde, es ist auch nochmal ein ordentlicher Unterschied zu dem, was du im ersten Beispiel beschrieben hast, zu jetzt zum Beispiel Paintball. Paintball finde ich komplett hängen geblieben und doof. Ob das jetzt dann verharmlosende Kriegssimulation ist, weiß ich nicht, aber ich finde Paintball auf jeden Fall irgendwie, da fehlt mir, das ist mir zu ernst einfach. Lasertag, so wie du es im ersten Ding beschrieben hast, klingt auf jeden Fall fun.
Und, es ist auch, also es ist auch wirklich spannend, du bewegst dich viel und es ist comichaft, das ist definitiv
so. Ist natürlich dann wieder die Frage, ja, verharmlost ist dann das nicht, aber ich glaube mittlerweile, ich finde es nicht so schlimm, es ist einfach so, naja.
Ja, es ist, muss ich sagen, was ich an diesen ganzen Kriegsspielen, wenn wir jetzt darüber mal kurz sprechen, eigentlich am schlimmsten finde, das möchte ich jetzt nur ganz kurz einwerfen, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, finde ich, ist so Kriege nachzuspielen. Wenn Call of Duty und Battlefield irgendwie so echte Kriege nehmen und die dann so nachspielen, weil das ist ja noch nicht mal irgendwie in einem Film, da wird noch eine Geschichte erzählt, da wird das Ganze ja auch nicht unbedingt als, das ist ja nicht kriegsverherrlichend, aber ich meine, irgendwie, wenn so ein Krieg genommen wird, wo Millionen Menschen gestorben sind und dann wird das als so ein Abenteuerspielplatz präsentiert, finde ich einfach irgendwie ein bisschen unpassend. Ja, oder stimmt. So, auch so der Zweite Weltkrieg oder so.
Ja, ja,
das auch stimmt. So, naja, also.
Das stimmt.
Irgendwie ein bisschen uncool.
Ja, hast du recht. Würde ich auch so unterschreiben. Finde ich nämlich auch immer komisch, wenn da irgendwie der D-Day nachgespielt werden kann.
Oder du kannst irgendwie die Nazis spielen.
Ja, genau. Also im schlimmsten Fall kannst du die Nazis beim Verteidigen der Küste am D-Day irgendwie spielen.
Ja.
Okay, schauen wir mal weiter in die Antworten auf Instagram. Murmeln, ja, hat durch Squid Game wahrscheinlich ein wahnsinniger Zuspruch.
Ach, das ist gut. Das hast du jetzt gut da kombiniert, weil das ist wahrscheinlich wirklich so, oder? Das kommt bestimmt daher.
Ja. Also weil da spielen die das ja ein Spiel, dieses Murmelspiel. Und sehe ich, warum. Also ist genau so ein Ding, was ich gemeint habe eben. Eine Sportart, die kein Mensch eigentlich wirklich ernsthaft als Sportart identifizieren würde.
Noch nicht. Ja, es gibt noch keinen Twitch dazu.
Vielleicht.
Vielleicht gibt es wahrscheinlich schon, aber noch nicht so viele.
Ja.
Dann gibt es Flunky Ball. Das kenne ich tatsächlich. Das ist mit ein Netz in der Mitte, also ein kleines Podest mit einem Netz in der Mitte. Und das ist ein Ball und du haust quasi den Ball auf das Netz und du spielst quasi mit Bande und die nächste Person, ähnlich wie bei Ballon, muss dann quasi wieder auf das Netz und versuchen, aber so, dass das andere Team es nicht kriegt.
Bei Flunky Ball.
Das habe ich jetzt
komplett.
Flunky Ball ist was anderes. Flunky Ball ist
ja so ein Trinkspiel. Ist das Trinkspiel, ja.
Was meinte ich denn jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Du hast gerade wirklich in Zungen gesprochen, wie vom Teufel besessen. Sind auch deine Augen so nach oben gegangen. Nee, Flunkyball, Blödsinn. Genauso wie Bierpong, Blödsinn. Das hat dann nichts zu suchen.
Ja. Ach so, nö, ja.
Nein,
weiß ja nicht.
Nein, meine ich nicht. Blödsinn.
Hier wird's als Spikeball, meinte ich.
Ah, Spikeball.
Spikeball, ja.
Ja, ist meiner Meinung nach die uncoole Version von diesem Tech-Volley, was ich eben verlinkt habe.
Tech-Volley?
Tech-Volley ist quasi Volleyball auf eine Tischtennisplatte. Und
ach so.
Das ist tatsächlich eine Trendsportart, wenn man Wikipedia glauben will. Die wird wahrscheinlich in vielen Schwimmbädern gespielt, daher kenne ich es auch. Aber die Videos, die ich dazu gesehen habe, die gehen schon richtig ab, die Leute. Also die machen
aber,
schon richtig.
Aber Spikeball auch. Ich sehe in Würzburg überall Leute Spikeball spielen, am Main entlang.
Oh Gott, hör mir auf!
Nee. Ich kenne sogar jemanden, der jetzt professionell oder so halb so oft so Turniere fährt.
Ja,
also
okay,
so
das ist schön für die Person. Mich kriegt man damit aber nicht. Ich finde, das ist Studentenkacke, okay. Genauso wie Bierpong.
Okay. Wow, okay. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist. Es gibt dann noch andere Vorschläge. Wonderball.
Wonderball ist ein Insider aus der Schulzeit.
Ist ein Insider aus der Schulzeit, finde ich auch gut.
Ist ein tolles Spiel gewesen, ja.
Dahin reinfindet. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal die Regeln erklären.
Die Regeln waren Wonderball. Es kommt von dem. Das ist quasi ein Spiel beim Fußball, so ein Aufwärmspiel, wenn man so will, oder wenn man nicht genug Leute hat, um richtig Fußball zu spielen, dann spielt man, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden Fall geht es so, eine Person ist im Tor und du hast noch beispielsweise drei andere Personen, die stehen außen rum und der Ball muss hochgehalten werden, also jongliert werden und alle müssen den Ball einmal berührt haben und dann darf er aufs Tor geschossen werden.
Ist das nicht Technik?
Technik heißt es, genau, einfach Technik. Das ist aber wahrscheinlich in anderen Gegenden des Landes heißt es wahrscheinlich auch wieder anders, aber es heißt Technik, genau. Ist auch ein blöder Name für ein Fußballspiel. Technik ist aber richtig, genau. Und Wonderball war so.
Informatik.
Ja. Wonderball war so, man hatte ja nicht viel. Man hatte weder Ball noch Tor. Also hat man vom Pausenverkauf die Tüte, die man bekommen hat, zusammen zu einem Ball gemacht, hat sich zu dritt vor einen Mülleimer gestellt. Und genau das Gleiche versucht, den Ball hochzuhalten. Jeder darf einmal berühren und dann muss der Ball in den Mülleimer wandern. Das war aber nicht so ein normaler Mülleimer, wo quasi oben offen war, wie so ein Basketballkorb oder so, sondern so seitlich mit so einem kleinen Loch. Also es war schon relativ schwer. Schwieriges Spiel, hat aber sehr viel Spaß gemacht.
Wonderball. Und es hat vor allem auch, es war auch eine Trendsportart.
Trendsportart.
Eine lokale Trendsportart.
Ja, wahnsinnige
das Trendsportart. Das haben wir auch selten erlebt.
Ja, ganz, ganz
es krass. Es haben wirklich ja auch dann über Alter, über verschiedene Klassen hinweg, Altersstufen hinweg, haben das die Leute in jeder Pause Wonderball mit so zusammengeknüllten Bäckertüten gespielt und haben versucht, diesen in die Mülleimer zu befördern.
Meinst du, das gibt's noch an unserer Schule? Müsste man dann nochmal hin und das vielleicht nochmal spielen?
Die große Recherche machen oder man kommt jetzt einfach zurück mit so einem professionellen Wonderball-Set und verkauft das an die Schülerinnen und Schüler. Ich möchte nur, um das nochmal zu nennen, die anderen Einsendungen über Instagram.
Ja, das würde ich
und zwar gab es
da
noch Curveball, World Chase Tag und Disc Golf.
Disc Golf ist cool.
Das weiß ich nicht, was das ist.
Ist quasi so, wie ich in meiner Vorstellung das habe: Golf, aber statt Schläger und Ball hast du nur eine Frisbee und wirfst sie quasi über ein großes Feld. Aber die Regeln sind wohl sehr ähnlich zum Golfen. Also du sagst, du willst da hinten 400 Meter weiter vorne irgendwie einen Baum treffen und dann sagst du hast irgendwie, weiß ich nicht, drei Dings auf Par, drei Würfe auf Par. Keine Ahnung, ob man das so sagt. Oder auf Bogey. Ich kenne mich mit Golf null aus. Und dann machst du das halt.
Bogey?
Ja, das heißt doch so. Bogey und Paar und
erzähl mal weiter.
Golf. Naja. Und das ist das. Was ist World Chase Tag? Ist das Fangen?
Ah, World Chase Tag.
Das klingt
Fangen. Ach, das ist wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich Fangen, aber über den kompletten Globus.
Nein, verteilt. Nein. Es ist Fangen und zwar so, wie wir es von Sat 1 kennen.
Und wie ist es da nochmal?
Ja, halt, fangen. Das ist so ein bisschen wie dieses Balloon. Also es ist so ein künstlich angelegtes Feld, aber wirklich abstrakt, nicht irgendwie wie ein Wohnzimmer.
Oder
so, sondern mit so Treppen und Geländern und so. Und da müssen sich zwei Leute
fangen. Also um Hindernisse sozusagen, die man auch.
Ja, finde ich, ist an sich eine coole Sportart. finde ich auch, ist nämlich sowas ganz Simples, genauso wie das Balloon. Du siehst sofort, worum es geht und verstehst, wie es funktioniert. Und deshalb finde ich das ganz cool. Sowas mag ich sehr gern. Deshalb ist ja Fußball, wie gesagt, auch so beliebt.
Cool. Und es gibt noch eine Sache, die fand ich total interessant.
Tall Ship Races.
Tall Ship Races. Hat mich also echt, ja, ich habe mal kurz geguckt.
Ich finde schon Small Ship Races, da kann ich nichts mit anfangen.
Ja, aber dann, ja, ich auch nicht.
Ja.
Aber Tall Ship Races. Weil im Prinzip ist ein Tall Ship, also gemeint sind große Segler, also Großsegler. Mhm. Und das sind natürlich nichts anderes als, ja, große Segelschiffe, so wie wir sie natürlich aus Fluch der Karibik kennen.
Ja, genau.
Und das ist doch geil. Also das, also ich lese hier mal kurz vor, was Wikipedia dazu sagt. Die Tall Ship Races sind eine erstmals 1956 ausgetragene Langstreckenregatta für Großsegler und andere Segelschiffe mit größtenteils jungen Besatzungen, 16 bis 25 Jahre alt.
Hi.
Bei der Regatta steht einerseits das Wettsegeln auf Zeit im Vordergrund, andererseits auch das Ziel der Völkerverständigung und des Austauschs zwischen jungen Menschen sowie der Förderung des Sailtrainings. Finde ich tatsächlich sehr gut. Kann ich nichts dagegen haben. Kann man, finde ich, nichts dagegen haben. Mhm. Und ich finde es geil, weil es halt auch ein bisschen so diesen Piraten-Vibe hat.
Ich finde es cool, weil es so eine große Mannschaft ist. Das finde ich irgendwie auch cool.
Ja.
Ja.
Und da sind schon richtig geile Schiffe mitgesegelt.
Ja, und die Schiffe sind auch sehr schön, das stimmt. Also damit kann ich mehr anfangen als mit diesem kleinen Reichensport, wo man so Katamarane irgendwie rumsegelt.
Nee, das ist kacke. So. Ja. Nee, das ist richtig kacke.
Ja, finde ich auch. Weil warum Katamaran? Warum nicht einfach ein Schiff? Warum nicht einfach ein Schiff? Was soll das?
Und wie cool ist es dann, wenn die dann so auf offener See sind und dann irgendwann ist dann so ein Sturm und die segeln so dicht hintereinander her und es schlagen überall Blitze ein und dann stellt sich raus so, oh, unsere Gegner haben plötzlich doch aktive Kanonen mit dabei und schießen auf uns. Wie kommt das dann zustande?
Meinst du,
wo ist denn der Schiedsrichter gerade?
Meinst du, da läuft die ganze Zeit?
Auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall. Nur gehen halt diese Rennen nicht irgendwie 90 Minuten, wie so ein Film, sondern halt wahrscheinlich 90 Tage lang. Und am Ende dieser 90 Tage sind alle halt dermaßen genervt.
Mhm.
Und genau, würde ich sagen, damit vielen Dank für die tollen Einsendungen.
Das war ganz bereichernd. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Ich möchte noch was reinwerfen, was ich jetzt schon seit Wochen mit mir rumtrage. Einen tollen Wikipedia-Artikel, der genau dazu passt. Und zwar über Gaius Apuleius Diokles. Der hat von 104 nach Christus bis ungefähr 146 nach Christus gelebt und war berühmter Wagenlenker im antiken Rom. Und der hat an über 4000 Rennen teilgenommen und war, und beziehungsweise ist der beste, bestbezahlte Sportler aller Zeiten, weil er hat 36 Millionen Sesterzen als Preisgeld gewonnen, was irgendwie umgerechnet heutzutage 15 Milliarden Dollar entsprechen würde oder so. Also das habe ich auf irgendeiner dubiosen Seite gelesen. Und dieser Gaius Diokles hat von diesen 4.300 Rennen unglaubliche 1.300 oder 1.400 gewonnen und war nochmal in 1.300 bis 1.400 Rennen Zweiter. Also er unglaublich gut. Und er,
aber dass jemand überhaupt so lange gelebt haben kann, um so viele Rennen zu fahren?
Der wurde nur 42. Der wurde nur 42, kam aus Portugal und ist mit 18, hat er sein erstes Rennen für den weißen Rennstall gefahren. Der hat wohl noch ein paar Mal gewechselt zu grün und rot, war aber dann die meiste Zeit bei den roten.
Also von Mercedes dann zu Ferrari quasi.
Irgendwie
der
sowas.
War der Michael Schumacher der Antike.
Das finde ich auf jeden Fall mega crazy, dass es da diese Farben gab, rot, weiß, blau und grün. Und er hat 15 Jahre, ist er dann für die Roten gefahren.
Das zieht sich ja so ein bisschen auch durch die italienische Geschichte. In Florenz gibt es ja auch diese besondere Sportart, dieses Turnier, von dem ich auch schon mal erzählt habe, wo das so ähnlich ist wie Fußball. Ich glaube, das heißt so Fußball Classico oder so, oder nur Classico.
Ja.
Bei dem es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass sich die Leute auf die Schnauze hauen. Und da gibt es auch eben vier Teams, die Weißen, die Blauen, die Roten, die Grünen.
Und was ich eben auch noch so cool finde an diesem Dude ist, dass der anscheinend, also er ist deshalb auch so berühmt geworden, was er weil er in den so in der letzten Sekunde oftmals gewonnen hat. Also,
ach so.
Er war auch noch super entertaining, weil er eben nicht alles dominiert hat, sondern weil er es wohl immer so relativ spannend war. Deshalb ist er auch so berühmt geworden. Und es gibt eben eine Statue von dem, die steht auch in Rom. Und dann noch eine komischerweise in Neumagen.
In naja, Deutschland. Und vielleicht wird auch der 1000-Fragen-Podcast in letzter Sekunde noch das Podcast-Game drehen.
Ja.
Und gewinnen, wer weiß. Und von uns wird auch eines Tages eine Statue stehen in Neumagen.
Mhm.
Jetzt aber erstmal stellen wir doch mal unsere Abschlussfrage, würde ich sagen.
Ja.
Und die lautet ja, der ESC steht vor der Tür sozusagen.
Nee, steht null vor der Tür.
Er steht jedenfalls
nicht
vor der Tür.
Gar nicht.
Und es geht gerade darum, wer bewirbt sich für den ESC.
Genau.
Und jetzt wollten wir mal von euch wissen, jetzt mal von allen Regeln abgesehen, die wir in Deutschland da, oder die es da gibt, wen man da eigentlich anmelden darf und so, welchen Musiker oder welche Musikerin würdet ihr denn da hinschicken? Was glaubt ihr, wer hätte da am besten die größten Chancen zu gewinnen? Würde uns wirklich mal sehr interessieren.
Ja. Und dann können wir nächste Woche auch mal auf den ESC eingehen, warum die Leute, die da eigentlich antreten und nicht, keine Ahnung, bekanntere Leute.
Ja, ja, das würde uns, das interessiert mich auch schon lange.
Cool.
Liebe Leute, schön, dass ihr zugehört habt.
Bis Vielen
zum
Dank.
Nächsten Mal. Ja. Antwortet uns auch auf Instagram, antwortet uns überall und wir hören uns.
Bis dann. Ciao. Tschüss.